Willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.37, die Divisional Round Review Show. Und ich bin sehr froh, dass alle drei Gasttipper wieder dabei sind, nämlich einmal der Paul.
Hi.
Der Dominik.
Hallihallo.
Und der Olli.
Hi.
Sehr schön. Ja, war eine Menge los in den Divisional Playoffs. In den Playoffs waren es ja auch, in der Divisional Runde. Ein paar NFL-News haben wir auch für euch. Wir gucken mal kurz auf die aktuelle Head-Coaching-Situation, die noch zu vergebenen Jobs und die vergebenen Jobs, wie immer man es nennen möchte. Und sprechen ganz aktuell noch über ein Retirement, das heute quasi reingekommen ist. Das alles machen wir nach dem Intro. Ihr Lieben, einige Head-Coaching-Jobs haben sich seit unserer letzten Sendung ergeben. Wir können mal kurz drüber sprechen und dann bin ich mal auf eure Meinungen gespannt zu dem Ganzen. Ich bin immer noch bei einigen Sachen so ein bisschen zwiegespalten. Die Jacksonville Jaguars, ich glaube, das haben wir letzte Woche schon besprochen, haben Urban Meyer als Head-Coach geheiert. Wer Urban Meyer nicht kennt, langjähriger Ohio State Head-Coach und davor bei... Was war das? Ole Miss?
Florida.
Florida, richtig. Da war Tim Tebow-Jahre. Tim Tebow-Jahre, genau. Das ist der neue Head Coach hier. Außerdem haben wir einen First, nämlich Robert Saleh, der ehemalige Defense-Coordinator der 49ers inzwischen, ist der erste muslimisch-gläubige, der erste Moslem, der in der NFL als Head Coach unterschrieben hat bei den New York Jets. Finde ich einen sehr interessanten Hire. Ich fand, die Defense hat noch das Bestmögliche draus gemacht bei den 49ers unter ihm, wenn man bedenkt, wie viele Ausfälle er hatte, die da hatten. Und vorher war er, korrigiert mich, er war vorher in Seattle, ne? Da war er auch Defense Coordinator. Ja, ich meine schon. Kam, glaube ich, aus Seattle nach San Francisco. Und hat da jetzt den Head-Coaching-Job als, wie gesagt, erster Moslem in der NFL. Generell ist mir so Religion ja ziemlich egal, aber ich finde es schon irgendwie wichtig, das mal zu erwähnen, denn es ist halt der Erste. Und wie das auch bei Frauen so ist, den Ersten vergisst man nie. Hat schon Michael Mittermeier gesagt in einem sehr alten Programm. Man muss immer der Erste sein, an den Zweiten erinnert sich keine Sau. Genau, also Robert Saleh, Head Coach der New York Jets, ein Defense Coach. Ich bin sehr gespannt, was er macht, was die Jets generell machen. Dürfte sehr interessant werden mit dem Number 2 Overall Pick, ob man da wegtradet oder nicht oder weiß der Geier und was man dafür bekommt. 5-Jahres-Vertrag hat er bekommen. Mal schauen, wie das weitergeht. Dann haben die Atlanta Falcons den Offense Coordinator oder jetzt Ex-Offense Coordinator der Tennessee Titans, Arthur Smith, als ihren Head Coach bekannt gegeben. Auch hier also ein Offense Coordinator, der Head Coach wird, war auch einer der großen Kandidaten. Dann ist der ehemalige, das ist der Hire, der mich so ein bisschen überrascht hat, da können wir gleich mal in Ruhe drüber sprechen, der ehemalige Rams Defense Coordinator Brandon Staley ist der neue Head Coach der LA Chargers, Entschuldigung. Manchmal rutscht es mir immer noch durch, muss ich gestehen. Die LA Chargers natürlich. So, und das bedeutet, wenn ich das richtig sehe, ist aktuell nur noch ein Head Coach Job offen und das ist der bei den Freunden aus bei den Eagles, richtig? Oder fehlt mir noch einer?
Bei den Texans müsste noch der offen sein.
Richtig, die Texans, genau, die haben ja nur den General Manager quasi neu gemacht. Ja, die Texans, ich glaube, da möchte auch keiner so wirklich hin, um ehrlich zu sein. Das ist ja mehr so ein schwieriger Job aktuell, sagen wir es mal so.
Ja, kommt drauf an, ne? Also, wenn die jetzt Watson wirklich, ich sag mal, für viel Picks vertraden, dann ist das vielleicht gar nicht so unattraktiv, ne? Dann kannst du da was aufbauen.
Wird interessant, genau. Wobei, ich habe es ja heute Morgen schon in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe geschrieben, so ganz alleine können sie das halt einfach nicht bestimmen, denn ich hatte das auch gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich gestehen. Der liebe Deshaun Watson hat eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag, haben die Texans ihm reingeschrieben. Was bedeutet, dass sie halt ohne die Zustimmung von Herrn Watson den nirgendwo hin traden? Sprich, da kann einer kommen und Haus und Hof verkaufen, wenn der Watson sagt, nö, dann nicht. Ne? Ich meine, auf der anderen Seite, wenn er wirklich raus will, dann sagt er vermutlich auch irgendwann ja. Aber eine sehr interessante Konstellation irgendwie da. Stimmt, Texans sind auch noch offen, genau. Ja, Eagles oder Texans, ich glaube, ich würde zu keinem von beiden wollen.
Ja, ne, also sind jetzt von den offenen Posten jetzt nicht die attraktivsten. Ich finde immer, wenn man jetzt den Texans geht und man geht ja nur zu den Texans und nimmt den Job an, wenn man irgendwie weiß, was mit der Quarterback-Position passiert.
Ja.
Und man hat halt einen Franchise-Quarterback, was der Watson halt ist, ne? Also ist einer der besseren jungen Quarterbacks aktuell in der NFL.
Ja.
Vertrag für die nächsten x Jahre ist ja eigentlich unterschrieben und Co. Natürlich ist die Draft-Situation in den nächsten Jahren jetzt kein Traum, aber das größte Stück vom Puzzle ist halt nun mal der Quarterback und den haben halt die Texans und bei manchen Positionen kann man dann halt einfach kreativer werden, um halt Spieler zu bekommen, ob es jetzt über für eine kurze Zeit nur ist oder durch den Draft. Ich glaube, da kann man halt Lücken einfacher füllen und schneller halt reloaden, als wenn man jetzt in eine Situation halt reinkommt, wo man überhaupt nicht weiß, in welche Richtung es halt auf der wichtigsten Position halt geht. Also die Texans werden, glaube ich, halt irgendwie ein, zwei harte Jahre vor sich haben, aber mit einem Franchise-Quarterback kommt man halt immer in so ein Playoff-Rennen schneller mit rein, als wenn man den halt nicht hat. Deswegen finde ich den Job jetzt nicht an sich so katastrophal, wenn jetzt nicht die Situation um die Franchise momentan so ein bisschen strange ist, wenn man es mal so ausdrücken möchte, ne?
Ja, also vom reinen Spielermaterial, glaube ich, schon ist das nicht unattraktiv da. Du hast mit Watson auf jeden Fall einen besseren Quarterback als diese Quarterback-Situation in Philadelphia. Interessant finde ich halt, und da wollte ich, schlage ich den Bogen zu der Hire, die mir am wenigsten gefällt, in Anführungszeichen, auch wenn das natürlich nur meine ganz persönliche Meinung ist. Ich habe nicht verstanden, dass die Chargers den Rams Defense Coordinator, das Staley, genommen haben, anstatt im Prinzip entweder dem Bieniemy oder dem Brian Daboll von den Bills, also einem Offense-Coordinator. Ja, die Chargers haben sicherlich auch eine gute Defense, aber ich glaube, ich hätte mir irgendwie für Justin Herbert einen Offense-minded Headcoach gewünscht. Vielleicht werde ich Lügen gestraft, aber ja, ich hätte irgendwie echt gedacht, dass der Bieniemy dahin geht. Das Interessante ist ja, dass dadurch, dass der Bieniemy ja jetzt im Prinzip noch theoretisch frei ist, ich sag mal, für euch als Kansas City Fans, ihr würdet sicherlich auch ihn noch behalten, so ist es ja nicht.
Ja,
aber das Interessante ist ja, dass der Herr Bieniemy ja einer der Hauptwunschkandidaten von Deshaun Watson war.
Ja, und das wollte ich jetzt eben auch noch sagen, ne? Also ne? Vielleicht kann man ihn ja mit einem guten Hire auf Head Coach dann auch, ja, sag mal, zufriedenstellen und dann die Wogen wieder glätten. Ne?
Die Frage ist halt, warum hat man das dann nicht direkt gemacht? Also, ne, warum hat man dann nicht einfach direkt gesagt, alles klar, dann holen wir uns den Bieniemy? Also, warum dieser Stress dafür, weißt du, das verstehe ich einfach nicht.
Ja.
Von daher, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, auch den Chargers Hire, das, ja, mal gucken, ob sie damit glücklich werden. Ich habe mit meinem Freund Harry gesprochen, der ja großer Chargers-Fan ist. Der ist sehr begeistert. Wir werden sehen. Interessant übrigens an der Situation auch noch, ich möchte nicht hier zu politisch werden, aber im Prinzip die Head-Coaching-Kandidaten, sieht man jetzt mal von Robert Saleh ab, der so ein bisschen dunkelhäutig ist, sind ironischerweise alle schwarzen Head-Coaching Kandidaten nicht untergekommen bisher, sondern es sind halt alles weiße geworden. Kann man sich jetzt natürlich denken, was man will. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine große politische Diskussion aufmachen. Und noch sind ja zwei Jobs offen. Aber das fand ich schon sehr interessant, als ich die Grafik gesehen habe. Ja, was sagt ihr zu den Hires? Gibt es irgendwer, der euch besonders gefällt oder wo ihr auch sagt, so, weiß ich nicht, ob das die richtige Idee war?
Also ich finde den Chargers-Hire gar nicht so schlecht, weil ich meine, der spielt halt in einer Division, wo du immer gute Offenses gegen dich hast und ich glaube, dann ist es nicht verkehrt, ja, ich sag mal, da ein bisschen gegenhalten zu können, ne? Wenn der jetzt das schafft mit den Chargers, was er mit den Rams geschafft hat,
das ist halt
nur annähernd, ja. Ne, dann ist das gar nicht so schlecht, weil offensiv sind sie gut gewappnet und wenn sie dann, ich sag mal, noch eine ja, fast unknackbare Defensive auf den Platz bringen können, dann ist das gar nicht das verkehrte Rezept in der AFC West, würde ich sagen.
Dann hätten sie aber eher einen Special Teams Koordinator als hätten sie feiern müssen.
Ja, gut.
Okay. Wenn sie ihre Probleme wirklich in den Griff bekommen wollen.
Das ist vielleicht leichter zu fixen auch, aber naja. Was mich aber auch verwundert hat, oder ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwie schon durch ist, dass die Rams jetzt ja dann den ehemaligen Defense-Coordinator von den Falcons, glaube ich, haben die den schon verpflichtet? Oder?
Nee, das ist der Cowboys, Dan Quinn.
Ach so, okay.
Dan Quinn ist bei den Cowboys als Defense-Coordinator.
Ah, okay, dann habe ich das wahrscheinlich nur irgendwie falsch mitbekommen. Ja. Also, dass sich da überhaupt jemand für interessiert, für den Falcons DC, wundert mich.
Naja, auch da ist die Situation ja eigentlich nicht so schlecht. Ne? Also, ich meine, einen Headcoach haben sie jetzt, der ist eher, das ist ein Offense-Coordinator, also das hast du abgedeckt. Und die Defense lässt sich vielleicht, wenn du nichts in die Offense investieren musst, in Free Agency und Draft irgendwie kriegen. Ne? Und wenn du sollte sich irgendjemand finden, der genug für Julio Jones bezahlt, hast du vielleicht auch noch ein paar Picks.
Ja, ja. Nee, der ist ja nicht mehr da. Den, ich glaube, der, das war doch der, der jetzt dann befördert wurde zum Head Coach und dann jetzt halt zum Ende der Saison entlassen. Der war ja vorher Defense Coordinator.
Ach, du meinst den, den Interims Head Coach?
Ja, genau. Ja, ja. Mir fällt der Name gerade irgendwie nicht ein. Ich weiß nicht, ob ich schnell. Aber genau. Der war zumindest mal im Gespräch, glaube ich, auch in LA und da habe ich gedacht, was?
Ja. Okay.
Ja. Aber gut.
Ja. Mal schauen. Möchte jemand von den anderen noch was sagen?
Ich glaube, die Sache bei den Jets ist ganz interessant. Also wenn man so Spiele von den 49ers gesehen hat, hat der Salah ja schon ordentlich Alarm an der Sideline gemacht. Vielleicht hilft das dem ganzen Team einfach mal ein bisschen nach vorne zu kommen und das Ganze da irgendwie in Schwung zu bringen.
Ja. Also wie gesagt, ich fand auch dafür, dass er ja im Prinzip die Hälfte seiner Starting D-Line verloren hat und ähnliches, haben die echt noch defensemäßig ganz ordentlich ausgesehen.
Ja. Ja, also wobei ich weiß es einfach nicht bei dem Saleh. Also rein hat er ja die Jahre davor, wo der wirklich die guten Zahlen geliefert hat, Bombentalente auf der Defense gehabt.
Ja.
Callt halt auch gefühlt nicht die kreativste Defense, also mixt ja nicht so viel die Coverages quasi ab, ne? Was im Gegensatz jetzt hier der DC und jetzt neue Head Coach von den Chargers ja bei den Rams sehr gut gemacht hat. Das war ja auch einer der Gründe, warum die sich damals hier von den Wade Phillips getrennt haben, dass der halt eher so eine Standard-Coverage halt die größte Zeit halt spielt und nicht so kreativ ist. Ne? Also es gibt schon Punkte, wo ich weiß halt einfach bei den Jets halt nicht, wie die Quarterback-Situation halt mit dem Saleh halt irgendwie dauerhaft fixen. Ne? Also jetzt bei dem Herbert habe ich halt mehr Vertrauen, dass der halt auch schon auf dem Level ist, wo ich sage, okay, der Junge zockt halt richtig gut. Ne? Bei den Jets steht da halt eher das große Fragezeichen. Und wenn jetzt der neue OC bei denen halt einen Schritt nach vorne macht und den Daniel gut aussehen lässt, dann ist das halt auch ruckzuck ein neuer Headcoaching-Kandidat und der ist da halt dann weg. Und dann muss man halt immer gucken, wie man den replaced, was halt recht schwer ist. Ne? Ist ja nicht so, dass jetzt halt die Top-OCs jahrelang irgendwo rumbleiben. Deswegen da hätte ich halt eher, glaube ich, einen Offensive-Coach bei den Jets gesehen, bei den Chargers finde ich es in Ordnung, auch halt, weil du halt irgendwie gucken musst, wie stoppst du den Mahomes irgendwie in der Division, weil das ist ja die Mannschaft, an der du vorbeikommen musst. Da ist wahrscheinlich nicht das perfekte Rezept, jedes Jahr in Shootout mit denen zu gehen. Ne? Und das Und die Talente, die Chargers halt einfach auf der Defense haben, sind halt auch sehr, sehr hoch. Ne? Und wenn da jetzt halt noch ein kleiner Push halt vom Head Coach halt kommt, dann können die halt wirklich den nächsten Step machen und einige Mannschaften nächstes Jahr halt ärgern. Ja, man muss halt bei vielen von den Hirings halt einfach halt gucken, wie es da halt ausschaut. Ja. Ja, also bis jetzt überzeugt mich da noch nicht allzu viel. Ne? Finde es auch irgendwie fragwürdig, dass so manche Coaches halt irgendwie gefühlt keine Chance bekommen. Ja. Und manche dann halt auf dem Nicht-Austausch tauchen und halt direkt halt irgendwie einen Job bekommen, wo die halt einen sehr wundern, aber darum sitzt man halt aber auch nicht in den Büros. Ne?
Ja, vermutlich. Wobei, vielleicht sollten sie uns mal, vielleicht wird es besser laufen, wer weiß.
Ja, bei manchen stimmt, ne?
Ja. Gut, also, wie gesagt, der Texans und der Eagles Job ist noch offen. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, weil Philadelphia auch gesagt hat, naja, je nachdem, welcher Coach kommt, würde Carson Wentz auch bleiben. Ob das jetzt eine Drohung oder ein Versprechen war, wird sich zeigen. Wir werden sehen. Ansonsten, das wollte ich letztes Mal noch erzählen, wo wir gerade bei OCs sind, die irgendwie jetzt irgendwie irgendwo hingehen, und habe ich im letzten Podcast vergessen, denn speaking of the Texans, Bill O'Brien ist bei Alabama als Offense Coordinator untergekommen. Bin gespannt, wie das geht. Ich meine, als Offense Coordinator fand ich ihn eigentlich gar nicht immer so schlecht, und er darf halt keine Franchise begleiten.
Ja, wobei man jetzt beim Bill O'Brien halt auch am Ende des Tages sagen muss, so schlecht war der Head Coaching Record bei den Texans halt irgendwie auch nicht. Ne? Mhm. Am Ende des Tages hat er den Deshaun Watson ja auch irgendwie zum NFL Quarterback halt gemacht. Das ist ja nicht so, als ob der vom ersten Tag in die NFL kommt und er halt mitmischt. Das Problem ist halt einfach meiner Auffassung nach, dass er zu viel Power als GM hatte und da halt einfach sehr viele Strange Move dann halt gemacht hat, wo halt einfach Talent verloren wurde. Ja, und das ist, glaube ich, eher das Texans-Problem gewesen, weil der Rekord von dem ist am Ende des Tages einer der besseren von den Headcoaches, die jetzt gehen mussten. Na, natürlich musste man sich da irgendwie trennen, aber ist jetzt für mich nicht die reine Katastrophe. Ich meine auch, dass Alabama irgendwie als irgendeinen ehemaligen NFL-Coach als O-Line-Coach irgendwie auch verpflichtet hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Das kann sehr gut sein.
Irgendwie, ich meine, das war auch irgendwie ein recht großer Name, der dann halt auch wahrscheinlich sich denkt, er holt sich bei Alabama jetzt noch irgendwie einen Ring ab.
Ja, ich meine, zumal die College-Jobs ja auch nicht so schlecht bezahlt sind. Ja. gut, das wollte ich auf jeden Fall letztes Mal noch erzählen. Dann haben wir noch die News, dass sowohl Michael Thomas als auch wie heißt er? AJ Smith? Heißt er AJ? AJ Brown von den Titans. Beide jetzt operiert werden. Thomas ist wohl nur zurückgekommen, weil er halt quasi nochmal probieren wollte, mit Drew Brees einen Super Bowl zu gewinnen. Über die Performance reden wir gleich. Der wird operiert, und bei AJ Brown, dem haben sie wohl, zumindest laut seinem Zitat, in Woche 2 schon gesagt, dass er mit seinen Knien nicht mehr weiterspielen kann. Er hat die ganze Season durchgezogen und wird halt jetzt operiert. Finde ich auch krass. Ich meine, der ist auch erst 2 oder 3 Jahre in der Liga. Armer Kerl. Aber vielleicht wird es besser. So, ansonsten letzten 2 Parts News, bevor wir zu den Spielen kommen, ganz kurz. Denn wir haben noch ein First, und zwar die diesjährige Super Bowl Crew unter dem unter dem Referee Carl Sheffers, den ich übrigens tatsächlich persönlich schon mal getroffen habe, sehr netter Mensch, wird Sarah Thomas die erste Frau sein, die einen Super Bowl pfeift. Sie ist ja auch die einzige Frau, wenn ich das richtig im Kopf habe, aktuell, die in der NFL als Schiedsrichter unterwegs ist. Und sie wird als Down Judge im Super Bowl tätig sein und damit die erste Frau sein, die einen Super Bowl mitleitet. Auch hier, auch wenn sie uns vermutlich niemals hören wird, herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege. Die restlichen Refs, was die Super Bowls angeht, pfeifen mehr oder minder fast alle schon ihren zweiten Super Bowl, bis auf Field Judge James Coleman, der auch seinen ersten Super Bowl begleiten wird. Das dazu. Und dann noch letzter Part News. Da, das ist das, was vorhin kurz, wann kam es? Vor 4 Stunden kam die Meldung, also gegen 16 Uhr deutscher Zeit. Philip Rivers hängt seine Schuhe an den Nagel und wird nach 17 Seasons nächstes Jahr nicht mehr ein NFL-Trikot tragen, sondern sich mit seinen 13 Kindern und seiner einen Ehefrau daheim verbarrikadieren und vermutlich irgendwann einen weiteren Rivers in die NFL irgendwie bringen. Mal gucken.
Chancen stehen gut, ne?
Chancen stehen gut, ja, würde ich auch sagen. Philip Rivers, für die Jüngeren unter uns, die das noch nicht so mitbekommen haben, ursprünglich mal gedraftet von den New York Giants, aber weil Eli Manning keinen Bock auf die Chargers hatte, salopp gesagt, haben die beiden dann quasi Quarterbacks getauscht. Und Rivers ist in San Diego geendet, verendet, nein, eigentlich nicht verendet, hat schon eine ganz gute Karriere hingelegt, generell. Was mich halt immer so interessieren würde, ich würde wirklich gern mal ich würde gern mal sehen, wie Philip Rivers sich mit dem Team in New York cool wäre, wenn man irgendwie quasi beide mal parallel mit demselben Team hätte quasi sehen können.
Aber dann auch die Super Bowls geholt hätte.
Ja, genau, also hätte er halt auch 2 Super Bowls geholt. Ich sage ja, also zumindest einen. Weil ich halte ihn doch für den tatsächlich eigentlich besseren Quarterback als Eli Manning. Also Manning wird Hall of Fame auf jeden Fall werden, einfach weil er Manning heißt. Also
leider. Eli
auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich meine, klar, er hat 2 Super Bowls geholt und da steht halt immer der Quarterback drauf, aber wenn wir ehrlich sind, beide Super Bowls waren eigentlich der Defense gedankt. Ja. Und wenn man sich gerade das erste Super Bowl-Team der Giants anguckt, man hatte Jacobs auf Running Back, man hatte Toomer und Plexico Burress auf Wide Receiver, Jeremy Shockey auf Tight End. Ich glaube, da hätte Philip Rivers auch mitarbeiten können. Also bin ich fest von überzeugt.
Vor allem in dem Jahr, wo die den Super Bowl geholt haben, die Giants. Ich meine, ich war in dem Jahr in New York und habe mir da das Eagles-Giants Night Game angeguckt.
Ja.
Da war es, meine ich, so, dass die Stimmung in New York eher die war, schafft jetzt der Eli Manning halt den Sprung, wirklich ein guter Quarterback zu sein, oder halten wir demnächst nach jemand anderem vor Ausschau?
Ja. Und, ja, das stand ganz klar auf der Kippe damals.
Na, und die Defense hat bei beiden Super Bowl Runs sehr gut gespielt.
Und hauptverantwortlich.
Und der Philip Rivers hatte ja gefühlt hier 1-2 Teams bei den Chargers, die vom Roster her so mit die Besten in der NFL waren, mit LaDainian Tomlinson, Antonio Gates und Co. Aber irgendwie hat es dann in den Playoffs irgendwann einfach nicht mehr gereicht, was halt auch gefühlt manchmal so eine Coaching-Sache war.
Ich sag mal, in dem einen Jahr, wo die es wirklich hätten schaffen können, 2006 war das, wo die Giants den Super Bowl gewonnen haben, da sind sie halt im Championship-Game gegen die Patriots rausgeflogen, die damals 16-0 waren. Das war halt einfach Pech. Also, ne, das hätte auch der Super Bowl werden können.
Ja.
Von daher, ja.
Ich glaube, es wird viel mehr bei den Chargers auf der jetzt zu Last dem Rivers gelegt, als bei den Giants je auf den Manning.
Ne? Ja. Also, wenn man sich das mal anguckt, seine Accomplishments quasi, 8-mal Pro Bowl, 8-mal NFL Top 100. Okay, das ist jetzt nicht so das Aussagekräftige. Aber dann wird's ein bisschen interessanter. 2013 Comeback Player of the Year. 5.277 Completed Passes. Damit ist er 5. All-Time in NFL History. 95,2 Passer Rating. Damit ist er 12. in NFL History. 421 Passing-Touchdown-Pässe, damit ist er 5. in der NFL-Geschichte. 63.440 Passing-Yards, ebenfalls 5. in der NFL-Geschichte. Und 12 4.000-Yard-Passing-Seasons von 17. Das ist schon sehr gut. Also wirklich sehr gut. Wird vielleicht nicht First Ballot, also nicht erster Versuch Hall of Famer, aber ich denke, auf Dauer wird er da schon irgendwie reinrutschen. Da hat er ja irgendwie Erfahrung mit. Gut. Ja, mal sehen, auch für die Colts, wie das jetzt weitergeht. Ob das quasi, würde mich interessieren, irgendwann habe ich vorhin schon mal gesagt, ob das quasi von den Colts ausging, also dass die Colts gesagt haben, Philipp, das war's, zumindest nicht bei uns, ne? Oder ob er halt tatsächlich von sich aus gesagt hat, so, alles klar, das war's.
Die Colts können ja tatsächlich der einzige Landing-Spot für den Carson Wentz sein, den ich irgendwo sehe, unter alten Offensive Coordinator irgendwie.
Genau. Ne? Ja, wobei halt wirklich die Frage ist, ob die Kohle hergeben wollen und ob was der Preis für Carson Wentz ist. Ne? Also mal schauen. Bedeutet aber auch noch, da wollte ich noch kurz drauf hinaus, aus dem Draft-Jahrgang Quarterback-mäßig ist tatsächlich nur noch Ben Roethlisberger über aktuell, ob wenn er nicht noch retired. Alle anderen Quarterbacks aus diesem Draft-Jahrgang sind damit weg. Ich meine, Larry Fitzgerald war auch noch dieser Draft, wenn mich nicht alles täuscht. Will jetzt aber keinen Blödsinn erzählen. Gut, ihr Lieben, das dazu und damit kommen wir mal zu den Spielen, die uns am Wochenende beglückt haben, zumindest teilweise manchmal, und fangen an beim Samstagsspiel, dem in Anführungszeichen frühen, 22.35 Uhr, die Rams bei den Packers. Wir alle hatten auf die Packers getippt und haben das, glaube ich, auch nicht bereut, weil die Packers sahen schon verdammt gut aus. Aaron Donald, mehr oder minder gar kein Faktor, muss man sagen. Natürlich auch schwer angeschlagen, das muss man ihm zugute halten. Aber wenn man gutes O-Line-Play sehen möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, was die Packers da veranstaltet haben gegen eine, ja, gegen die Top-Defense in der NFL. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ob mit oder ohne Donald stehen da ja auch noch ein paar andere Jungs auf dem Platz, die gar nicht so schlecht sind. Ja, vor dem Spiel haben sich Devante Adams und Jalen Ramsey nochmal eben die Meinung gesagt. Fing also gut an. und der erste Touchdown ging dann ja tatsächlich auch auf Adams und Ramsey ist da rumgehüpft wie so ein Rumpelstilzchen, weil er sauer war. Vermutlich hat da irgendwas in der Absprache nicht ganz funktioniert. Ja, aber letztendlich, also mein Eindruck war, die Packers haben gescored und haben dann einfach halt nicht mehr zurückgeguckt. Ne? Also das war einfach, für mich sah es sehr souverän aus, muss ich gestehen. Also die Rams hatten meines Empfindens nach nie eine Chance in dem Spiel.
Ne, also insgesamt sah das echt super solide aus von den Packers auch. Also so hätte man nur das Spiel gesehen und hätte es nicht gewusst, wäre das mit der Nummer 1 Defense auf jeden Fall nicht zu erkennen gewesen. So.
Ja.
Ja. Also was die Packers halt gut gemacht haben, ist halt einfach den Lauf etabliert. Ne? Also obwohl es eigentlich obvious ist, Rodgers passt und dann vielleicht auch auf Adams, haben die eigentlich ein super Laufspiel aufgezogen. Ich glaube, der Jones hatte was, weiß nicht, weit über 5 Yards irgendwie pro Schnitt. Ne? Ich glaube, über 6 oder 7 Yards oder so. Ja. Und ich glaube, das hat die Rams halt irgendwie völlig aus dem Konzept gebracht. Ne? Also die ich habe irgendwie so eine Analyse gesehen von dem Touchdown-Pass auf Lazard, ne? Und da meinte dann auch der Chris Sims, hat das, glaube ich, gemacht, die Analyse, dass die Rams halt Angst hatten, ne? Die haben im Grunde gezeigt, sie verteidigen den Pass, sind dann aber quasi nach dem Snap quasi voll in die Laufverteidigung gegangen. Das heißt, der Safety zieht nach vorne und dadurch hatte dann der Lazard dann den Raum hinten und da haben sie dann den Touchdown gemacht. Aber das haben die sich quasi erspielt, indem die am Anfang den Lauf etabliert haben, wo eigentlich keiner so richtig mit gerechnet hat. Ne?
Ja, absolut. Ja. Aaron Jones, 14 Carries, 99 Yards, ein Touchdown. Das sind 7,1 Yards im Schnitt.
Ja, das ist krass. Und das gegen Rams Defense. Ne?
Plus halt noch Jamal Williams, 12 Carries, 65 Yards. Also über 100 Yards Rushing mit 2 Running Backs. Ja. Das haben, glaube ich, dieses Jahr nicht so viele hinbekommen gegen die Rams.
Nee. Also,
ja, und vom Playcalling halt perfekte Balance, ne? Also 50% Pässe und 50% Rushes. Kann man drüber streiten, ob die Rushes vom Aaron Rodgers gecallte Rushes oder halt Scrambles waren, ne? Aber wenn man das sich so anguckt, 50-50, da passt schon halt viel, ne? Ich fand, die Rams hatten so ein bisschen die Möglichkeit, vor der Halbzeit sich das Momentum halt zurückzuholen. Da hatte der Aaron Rodgers ja irgendwie gefühlt eine Interception fast geschmissen, aber die haben sie halt gedroppt. Hätten sie da bekommen, hätten sie vielleicht irgendwie ins Spiel halt kommen können, aber ja, die Rams Offense ist halt einfach nicht gut mit dem Jared Goff. Ne? Ja. Und das ist dann halt auch die Sache, wenn die deutlich mehr passen als laufen müssen, auch wenn das Completion Percentage halt irgendwie in Ordnung ist, ne, aber 21 für 27 für 174 Yards ist halt ein schlechtes Average, ne, das muss man halt einfach so sagen, ne.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, die Rams sind wirklich ein Team, die dürfen nicht 10 Punkte oder mehr in Rückstand geraten. Wenn das kommt, dann sind die nicht in der Lage, das aufzuholen, ne, weil wie du sagst, da ist halt passmäßig nichts zu holen.
Ja, vor allem, ne, dann noch, wenn Cooper Kupp da halt vorher ausfällt, ne, Aaron Donald spielt nicht gut oder verletzt irgendwie nur die Hälfte der Snaps, die er sonst spielt, und halt auch da waren ein, zwei Nummern bei, wo ich gefühlt halt, ne, wenn der fit gewesen wäre, hätte er vielleicht den Pressure Sack gegen den Rodgers irgendwie noch bekommen, aber der hat halt hier und da gefühlt zurückgezogen und deswegen hat es halt einfach nicht gereicht. Und die Packers sind meiner Meinung nach momentan richtig on fire, ne? Also in der Offense funktioniert da gefühlt alles und die werden halt schwer zu stoppen sein.
Ja, Rodgers 23 von 36, 296 Yards, 2 Touchdowns, plus noch ein Rushing Touchdown, der zwar, glaube ich, eher improvisiert war, aber ne, okay. Devante Adams, 9 Catches, 66 Yards, 1 Touchdown. Nicht die Megazahlen, aber hat halt gereicht, um Jalen Ramsey komplett zu frustrieren.
Ja, ja. Und wie geil war bei dem Rushing-Touchdown dieser Pump-Fake, ne? Also
ja,
mega. Das mega war echt Superstar-Moment von Rodgers.
Ja.
Macht er den Pump-Fake, der Verteidiger springt hoch und dann, ja.
Die Ruhe da halt auch dran, dran vorbeizugehen, ne? Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Und die Packers Defense hat okay gespielt, ne? Für die Rams hat es gelangt. Was ich interessant fand, ich habe heute noch zwei Berichte gesehen. Zum einen ist wohl die, also der Überschrift, der Überschrift der Artikel, des Artikels war, für McVay und Goff braucht's mehr als nur eine Eheberatung. Also da scheint auch so ein bisschen Sand im Getriebe zu sein. Und bei den Packers, die Packers haben wohl ein sehr, sehr gutes Vertragsangebot an Aaron Jones gemacht, den Running Back, wollten ihn wohl zum einem der Top 5 bezahlten Running Backs in der Liga machen. Und Aaron Jones hat dieses Angebot abgelehnt. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht, würde ich sagen. ja, ich weiß auch nicht, warum es immer, also hätten die dem jetzt irgendwie Geld gegeben, so der 32 bestbezahlteste oder so, ne? Das hätte ich verstanden. Aber wenn mir einer zum Top 5, gerade als Running Back, wo ich ja mehr oder minder austauschbar bin.
Ja, hat man ja bei Bell gesehen, wie das funktioniert hat, ne?
Ja, hat man, sieht man eigentlich bei allen Running Backs aktuell. Also nochmal, guckt euch hier Rams, nehmen wir Rams, Todd Gurley, jahrelang der Featured Running Back. Ja, am Ende halt nicht mehr so. Und jetzt haben die Cam Akers, der läuft halt auch 120, 130 Yards in dem Spiel.
Ja.
Ne? Also es ist sicherlich schön, wenn du ein guter Running Back bist, aber es ist halt keine Run League mehr. Ist einfach so.
Ja, und selbst jetzt die top bezahlten Leute wie ein McCaffrey, ja, das ist eine Position, wo man sich halt einfach schnell verletzt und dann möglicherweise raus ist oder nicht mehr das abrufen kann, was man abrufen möchte. Ne? Deswegen finde ich halt diese Rookie Pay Scale gerade für die Running Backs sehr schade. Ne? Weil
die Running Backs sind richtig blöd.
Weil für die ersten Jahre, ne, da liefern die halt einfach ab, ne? Und dann werden sie gehen gelassen und dann, wenn sie Glück haben, zahlt jemand dem noch was Geld, aber die bekommen nicht mehr die große Kohle, wie das früher war. Und ja, mal gucken, was die Giants auch machen mit hier.
Herrn Barkley,
ja. Running Back. Ja, das sind halt also entscheidend auch Top Running Back, aber halt einfach verletzt. Einmal lange Zeit raus und dann weiß man einfach nicht mehr, was kommt.
Deswegen. Ja, und vor allen Dingen halt auch jedes, also bei Barkley jedes Jahr verletzt. Also jetzt einmal schwer, klar, aber die Jahre davor hat er auch nie alle Spiele gespielt, war immer verletzt. Wird sehr interessant. Gut, das würde ich sagen zu dem Spiel, wenn keiner mehr was zu ergänzen hat, zu Packers Rams. Nur in der Konsequenz schon mal, das bedeutet, dass die Packers auch dieses Wochenende wieder ein Heimspiel haben werden. Ja, wird für den Gegner sicherlich schwierig. Und damit kommen wir zum zweiten Spiel, die Baltimore Ravens zu Gast bei den Buffalo Bills. Wir alle haben auf die Bills getippt. Und die Bills haben das auch gemacht, 17-3 am Ende, in einem Spiel, das zur Halbzeit 3-3 stand. und die Ravens quasi gegen den Wind verloren haben. um es mal so ein bisschen auf den zuzuspitzen quasi. Bei den Ravens ja Justin Tucker, der Kicker, der eigentlich ja automatisch wirklich ist. Ne? Ich glaube, der hat ein Field Goal oder so im ganzen Jahr verschossen. Und es waren sehr schwere Wetterverhältnisse in Buffalo und die Ravens haben in der ersten Halbzeit direkt mal zwei Field Goals verschossen. Zu seiner Ehrenrettung muss man natürlich sagen, es war beides mal 40 Yards plus mit sehr schwierigen Verhältnissen, aber kommt dich dann halt in so einem Spiel auch mal teuer zu stehen, gerade wenn du als Offense da mehr oder minder auch drauf angewiesen bist, diese Punkte mitzunehmen, weil du jetzt nicht gerade die Highscoring-Offense bist.
Ja, vor allen Dingen so als Momentum-Swing, ne? Weil ja. Ich glaube, am Ende haben, glaube ich, doch die Bills auch zwei Field Goals verkickt, meine ich. Ne? Also ich glaube, es waren insgesamt sogar vier, oder nicht?
Also auf jeden Fall in der ersten Halbzeit eins.
Ja, das kann sein. Ich glaube, am Ende zählte das nicht mehr so, aber da haben sie auch noch eins verpasst.
Kann sein, ja.
Ja, und ja, es waren einfach schwere Verhältnisse. Aber klar, am Anfang, ich glaube, es war direkt ziemlich erste Drive oder so, wo die Ravens dann ihr erstes Field Goal verschossen haben. Ja. Das schockt dann natürlich erstmal und das dreht den Momentum dann auch so ein bisschen ja, Richtung Gegner. Ne? Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, ich war überrascht, wie gut die, oder andersrum, die Ravens haben, glaube ich, aus ihren Möglichkeiten halt einfach zu wenig gemacht. Also die Bills Defense sah besser aus, als ich es gedacht hätte, gerade gegen den Run. Wenn man sich mal anguckt, dass Lamar Jackson, auch wenn er ein Quarter nicht gespielt hat wegen Verletzungen, kommen wir sicherlich gleich drauf, aber der hat in drei Quartern mit 9 Rushes 34 Yards gemacht. Das ist jetzt nicht so viel für einen Lamar Jackson.
Ja.
Ne, und ansonsten sahen sie gegen den Run auch okay aus, die Bills. Also ich hätte mir von den Ravens da irgendwie deutlich mehr erwartet, dass die kein Passing-Team sind, weiß glaube ich jeder, aber run-technisch obwohl sie einige Plays, finde ich, aufgegeben haben, die Bills in der Defense, weil sie eben nicht das getan haben, was Paul empfohlen hat, halt nicht so krass auf der Edge zu rushen. Ne? Also der Jackson ist schon ein, zwei Mal davon gekommen und ist den Ball noch losgeworden.
Da waren ja auch, glaube ich, zwei Snaps irgendwie auch völlig daneben. Ne? Ich glaube, beim ersten hat Jackson den irgendwie noch mega wieder rausgeholt. Ich glaube, beim zweiten wurde er dann aber auch gesackt.
Gab ja auch diese Sequenz, wo quasi du hattest erst den schlechten Snap, dann hattest du zwei oder drei Fehlstarts am Stück und auf einmal standen die in ihrer eigenen Endzone.
Ja.
das war so ein richtig dummes Ding. Ja, dann ging es mit 3-3 in die Halbzeit und dann haben die Bills gescored im ersten Drive nach der Halbzeit und dann sind die Ravens nochmal rangekommen, standen halt vor der Endzone der Bills und dann ist das passiert, was dir halt mit dem Lamar Jackson immer passieren kann im Passing Game. Er wirft halt eine Interception und die wird 101 Yards, also einmal übers komplette Feld, zurück zum Touchdown getragen und auf einmal steht es 17-3. Und da guckst du dann aber als Baltimore, weil auch die Ravens sind jetzt nicht so das Team, das gerne einem Rückstand hinterherläuft, weil sie es auch nicht so wirklich aus... Also ne, mit dem Run-Game nimmst du halt viel Zeit von der Uhr, bringt dir aber nichts, wenn du keine Zeit hast.
Ja, also das war auf jeden Fall die spielentscheidende Szene, denke ich, am Ende. Die hatten zwar noch mal einmal eine Chance, nachdem Lamar Jackson dann raus war, hat der Tyler Huntley... heißt, glaube ich, der Backup-Quarterback, ne? Hatte da nochmal irgendwie so eine Chance, Marquise Brown irgendwie zu treffen. Der wäre durch gewesen, hat aber irgendwie leicht überworfen. Wenn der gesessen hätte, das war, glaube ich, so 6-7 Minuten vor Schluss im vierten Quarter, dann wäre es vielleicht nochmal spannend gewesen, wenn die Bills dann so ein bisschen wackelig geworden wären. Aber ja, hat er eben nicht. Und ich glaube, ja, in dem Moment war das Spiel dann auch entschieden.
Ja, absolut. Mein Play des Spiels war im Übrigen, als mal wieder Josh Allen gefumbled hat und mal wieder einer seiner O-Liner diesen Fumble recovered hat. Das hat dem Bild sicherlich auch gut getan, dass sie da diesen Turnover nicht verloren haben halt eben. Ne? Lamar Jackson, noch der Vollständigkeit halber, 14 von 24, 162 Yards, kein Touchdown, aber halt eben eine Interception. Und Josh Allen 23 von 37, 206 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Stephon Diggs von diesen 206 Yards hat alleine Stephon Diggs mit 8 Catches 106 Yards gefangen. hat sich gelohnt, würde ich mal sagen. Was mir so ein bisschen Angst macht, aus oder machen würde aus Kansas City Sicht, beide Spiele, die in den Playoffs waren, hat der Allen jetzt nicht so geil gespielt. Also er kann das schon besser. Ja, wird man mal sehen, wie er sich jetzt am Sonntag schlägt. Aber zu den Chiefs kommen wir gleich. Das wird ein bisschen ein längeres Spiel zu besprechen. Ansonsten war dieses Ravens-Bills-Game halt aufgrund der guten Defense-Arbeit auf beiden Seiten in Anführungszeichen relativ unspektakulär, fand ich. Also da gab es jetzt nicht so die Oh-mein-Gott-Momente, sondern das war halt wirklich, ist das runter zu reduzieren auf die Specialty, auf die, ja, letztendlich Special-Teams-Fehler, also die Field-Goal-Fehler und diese eine Interception. Letztendlich war es das, ne? Ein Big Play hat das Ganze entschieden.
Ja, das war jetzt, ich sag mal, gerade offensiv nicht so highlightreich. Defensiv habe ich jetzt auch gerade nichts Großartiges in Erinnerung eigentlich.
Stimmt schon, ne? Ja. Die haben sich halt gegenseitig neutralisiert und es war klar, der erste Turnover oder das erste Big Play. In dem Fall war es beides zusammen dann halt.
Ja.
Entscheidet halt irgendwie dieses Spiel. Ja, dass Lamar Jackson sich dann natürlich Ende dritten Quarters verletzt. Sehr ärgerlich. Aber ich glaube, auch mit einem Jackson wäre das nach dem 17-3 hätten die Bills das sich nicht mehr nehmen lassen.
Wobei die Zahlen vom Handler ja auch gar nicht so schlecht aussehen. Da ist halt die Frage, wie viel besser Jackson dann tatsächlich auch gewesen wäre.
Ja, ja. Aber
zumindest die Rushing-Zahlen vom Handler.
Ja, ja, absolut. Ich glaube,
Rushing sah sogar besser aus, wenn man es mal runterbricht, als Jackson.
Ja, also ich glaube, der hat in einem Quarter mehr zusammengerusht als Jackson halt in drei. Ne, ja. Das muss man ganz klar sagen. Ja, wie gesagt, also ich war von der Bills Defense sehr überrascht. Die haben zwar immer mal ein paar Yards zugelassen, waren aber im entscheidenden Moment da und haben das auch wirklich nicht schlecht gemacht. Ne, also die haben, Tyler heißt der übrigens, der Backup. Tyler Huntley, ja. Die haben halt wirklich in den entscheidenden Momenten haben die gute Plays gemacht, vor allen Dingen auf der Linebacker-Position. Edmonds ist, glaube ich, da der Linebacker gewesen, der halt das sehr gut gelesen hat, der das sehr smart gemacht hat und halt auch immer im entscheidenden Moment zur Stelle war. Tremaine Edmonds ist übrigens der Name. Ja. Ist der Spieler im Übrigen, das wollte ich noch erzählen, fand ich auch lustig, habe ich heute im Adam Schefter Podcast gehört. Edmonds ist der Spieler, den die Bills quasi gedraftet haben, in dem Jahr, wo die Bills ihren Pick den Chiefs gegeben haben, mit dem die Chiefs Mahomes gedraftet haben. Oh. Und im Folgejahr haben dann die Bills quasi mit dem Pick, den sie von den Chiefs hatten, noch Josh Allen gedraftet. Also eigentlich alle glücklich geworden mit der Aktion.
Ja, Win-Win, so soll das sein. Win-Win
in dem Fall tatsächlich, ja, kann man so sagen. Gut, wenn keiner zu dem Spiel noch was zu erzählen hat, würde ich vorschlagen, wir gehen erst noch zum Bucks-Saints-Game, bevor wir dann ausführlich über Chiefs-Browns reden. Und ja, Bucks-Saints war das einzige Spiel, wo einer von uns anderweitig getippt hat, in dem Fall Dominik, der die Saints auf dem Zettel hatte und der Rest hatte die Bucks. Wir hatten am Ende recht. Die Bucks haben 30-20 gewonnen. Weil, und das ist so meine Kurzanalyse, vielleicht möchte einer von euch da mehr zu erzählen, ehe ich vielleicht die Stats noch dazu packe. Aber so die Kurzanalyse ist halt bei den Saints, Michael Thomas 0 Catches, Drew Brees kein Pass über 20 Yards, nicht mal versucht, ja, und halt insgesamt 4 Turnovers. Und dann gewinnst du so ein Ding halt einfach nicht.
Ja, dafür war es am Ende dann sogar noch ziemlich knapp, aber.
Ja. Also, es sieht netter aus im Ergebnis, als es hätte sein können, vermutlich.
Ja, es war ja im Grunde genauso, wie ich es erwartet habe, was passieren muss, dass die Bucks gewinnen. Ne? Also, wenn du Kamara halbwegs unter Kontrolle hast, ich meine, immer noch ein gutes Spiel gemacht mit 85 Yards, sehe ich gerade hier, und Drew Brees einfach dazu zwingst, dass er lange Pässe werfen muss, damit es irgendwie funktioniert. Das hat er dann ja noch nicht mal gemacht, aber trotzdem drei Interception. Dann gewinnen die das Spiel und so ist es dann ja auch gekommen. Ne? Und
Brees, 19 von 34, 134 Yards, ein Touchdown, drei Interception. Ja. Entschuldige, Paul, ich habe dich unterbrochen.
Ja, wobei man ja einfach sagen muss, dass die Buccaneers ja in der ersten Halbzeit haben sie hier von dem Turnover die Punkte gemacht, der Tom Brady sah in der ersten Halbzeit, der hat da, glaube ich, knapp über 100 Yards irgendwie geschmissen, nicht gut aus.
Ja.
Die Saints waren ja quasi in Führung im dritten Viertel und am Driven, als sie da den Ball gefummelt haben. Also eigentlich haben sie das Spiel erst irgendwie in der zweiten Halbzeit aus der Hand gegeben und da halt auch mehr komische Pässe gecallt, als ich jetzt erwartet habe, wo halt einfach noch mehr drin war, halt dumme Fumble, dumme Picks. Da macht man halt einfach nicht mehr viel und ja, ne, das ist halt so die Sache, wo halt irgendwie die Bucks haben jetzt nicht das Spiel ihres Lebens gemacht oder Tom Brady mit der Offense, wo ich halt schon ein bisschen mehr erwartet habe. Da nützt ein bisschen der Boxscore, wenn man da sagt, hier 30 Punkte, ja, geht ein Großteil einfach auf die Defense und 18 von 33 für 199 Yards.
Ja.
Das sind jetzt nicht die Stats, die ich als Quarterback gerne hätte, auch wenn da zwei Touchdowns bei sind.
Ne? Ist jetzt auch nicht so viel mehr als Breeze halt, ne? Mit 19 von 34. Also.
Ja.
Ne? Aber
19 von 34 ist aber halt auch, ne, gerade wenn man sagt, wenn man jetzt wirklich den Average Pass anguckt, ne, das ist nicht viel, was da pro Pass geschmissen wurde. Nee, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Und also ich finde mit dem Gadget Play, dass die Saints halt rausgeholt haben.
James Winston hat Touchdown geworfen, Leute. Gegen die Buccaneers. Ja. Wie geil war das denn?
Naja, ja, aber das war so ein Spielzug, wo jetzt so, das hat mir so bei den Titans die Woche davor irgendwie gefehlt, dass die halt hier ein, zwei Tricks hier in der Hosentasche haben, die sie rausziehen können, um irgendwie ein Big Play zu generieren, ne? Und da hätte halt einfach auch mehr Kreativität da reingehört.
Übrigens, ne? Lustigerweise, das Trickplay, dass die Saints quasi gelaufen sind, war tatsächlich exakt das gleiche Trickplay, dass in der Woche davor die Bears gegen die Saints gelaufen sind. Komplett das gleiche Ding. Richtig geil. Aber wie Paul sagt, ne, wenn ich halt, wenn man sieht, halt aus 19 Pässen 134 Yards gemacht bei Breeze, auch bei Brady aus 18 Pässen 199 Yards, Brady halt einfach nur effektiver mit zwei Touchdowns plus den einen Rushing-Touchdown, den er da hat via Quarterback-Sneak, der aber halt auch durch den Turnover kam. Also ich glaube, die Packers hatten jetzt vor beiden keine große Angst, als sie das gesehen haben. Auch wenn man das Spiel erstmal nochmal spielen muss. Aber also so anhand dieser Performance von beiden würde ich behaupten, haben die Packers nicht so viel Angst gehabt.
Könnte ein langweiliges Spiel werden.
Könnte langweilig werden, ja. Der Einzige, wer sich ganz gut hervorgetan hat bei den Bucks tatsächlich, war lustigerweise ausgerechnet Leonard Fournette. 63 Rushing Yards, 44 Receiving Yards, macht insgesamt über 100 Yards Scrimmage Yards quasi. Das ist ganz gut. Ronald Jones war angeschlagen, hat auch nochmal 62 Yards errusht. Vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, die Defense hat natürlich einen guten Job gemacht bei den Buccaneers. 4 Turnover. Der eine Fumble im dritten Quarter, wie Paul sagt, der hat, glaube ich, einfach auch das Genick gebrochen. Und das hat er einfach smart gemacht, der Defense Back. Ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Aber ansonsten, ja, also vermutlich Drew Brees letzter Pass als New Orleans Saints wird eine Interception gewesen sein, vermutlich. Auch wenn er ja offiziell noch nicht retired ist, aber also ich glaube, so ziemlich alle behaupten das.
Ging da nicht vor dem Spiel so Nachrichten rum?
Ja, ja, genau. Vor dem Spiel schon und jetzt nach dem Spiel auch, aber er will es nicht wirklich bestätigen. Aber also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass er als Saint nochmal wiederkommt, sagen wir es so. Aber ja, also generell, wenn ich als Quarterback keinen Pass mehr über 20 Yards werfen kann,
soll ich besser aufhören.
Ja.
Oder es liegt halt an seiner Verletzung, dass die halt noch schlimmer war, als man denkt, und in gesund geht das besser, aber.
Das kann sein, aber der hat ja letztes Jahr schon kaum noch einen Pass über 20 Yards geworfen. Ja. War zumindest angeblich. Ja,
Top-Level ist er nicht mehr, das ist schon klar.
Ja, ne? Sehr gespannt, was da weitergeht. Ja, am Ende, wie gesagt, durch die Turnover 30-20 für die Buccaneers in einem Spiel, das ich mir tatsächlich bis zum Ende angeguckt habe und es mir trotzdem sehr schwer fiel, es bis zum Ende zu gucken, weil es einfach nicht sexy war. Überhaupt nicht.
Nee.
Gut, hat noch jemand was zu dem Spiel?
Also, ist alles gesagt, ja.
Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, das aufgrund unglücklicher Umstände, würde ich sagen, dann doch zum spannendsten des Wochenendes wurde und zumindest Paul und Olli vermutlich mehrere Herzattacken am Stück beschert hat. Die Cleveland Browns zu Gast bei den Kansas City Chiefs. Wir alle hatten die Chiefs und die Chiefs haben es irgendwie gerobbt mit 22-17 am Ende. In einem Spiel, das nicht arm war an Höhepunkten und diskussionswürdigen Szenen und überhaupt an, ich glaube, da hat man so als Fan einmal das komplette, also selbst ich als neutraler Fan, in Anführungszeichen, als Football-Fan, hatte Höhen und Tiefen quasi in diesem Spiel, weil es halt wirklich so ziemlich alles hatte, gefühlt. Ich würde Olli und Paul den Vortritt lassen und Dominik und ich springen dann einfach nur bei Bedarf ein bisschen ein.
Was super bleibt.
Genau.
Ja, da fange ich mal an. Also erste Halbzeit war eigentlich so wie erwartet. Die Chiefs haben den Ball gehabt, haben eigentlich, glaube ich, jedes Mal auch Punkte gemacht. Den Ball auch relativ lange gehabt. Ich war eigentlich zur Halbzeit relativ entspannt und dachte, okay, ne, man ist gut aus der Kabine gekommen, so da, wo ich Angst vor hatte, dass man vielleicht ein bisschen eingerostet ist nach der Pause und die Browns irgendwie schnell in Führung gehen und dann irgendwie die Uhr kontrollieren können. Das ist irgendwie alles nicht eingetreten. Und ja, nach der ersten Halbzeit dachte ich so, ja, das läuft. Wird ein entspannter Abend. Ja. Also ein Bierchen trinken, ein bisschen Football gucken und auf nächste Woche freuen. auf jeden Fall, ja. Genau, und dann ja, begann die zweite Halbzeit. Und ja, das war so ein bisschen auch so eine Reise durch die Zeit, sage ich mal. Ich fange jetzt einfach mal in dem Moment an, wo Mahomes sich verletzt, ne, wo der so wabbelig aufsteht. Ja. Für alle, die länger irgendwie die Chiefs verfolgen, die erinnern sich vielleicht auch an das Titans-Spiel, wo wir auch irgendwie hoch in Führung waren und wo Kelce dann auf einmal so wabbelig hochkam und ja, das hat man dann ja noch verloren und irgendwie dachte ich, habe ich mich genauso gefühlt. Ich bin deswegen froh, dass die Jungs irgendwie bessere Nerven haben als ich, die da auf dem Feld stehen.
Ja, jetzt nicht nur das Titans-Spiel, ich kann mich da auch an Spiele erinnern, wo der Jamal Charles, glaube ich, rausgeflogen ist.
Ja, das war das Colts-Spiel, das haben wir beide zusammen geguckt.
Ja.
Ja, bei mir. Seitdem haben wir ja nicht mehr Kansas City zusammen geguckt.
Ja, bei dir haben wir das Titans-Spiel geguckt.
Aber bei mir war das Titans-Spiel.
Genau, das war das Forward-Progress-Spiel auch.
Ja, genau.
Genau, und bei dem Colts war es ein bisschen anders, weil Charles sich ja verletzt hat und wir trotzdem danach noch hoch in Führung gegangen sind. Ne? Ja. Ja, und dann irgendwie, also nach der Interception von Chad Henne, um jetzt mal die das Field Goal und dann den Browns-Touchdown zu überspringen,
ja.
Da dachte ich echt, das ist jetzt ist es vorbei. Also jetzt ne, brechen sie irgendwie ein und die Browns ja, werden das jetzt noch reißen. Und ja, dann hat man noch genug Vertrauen in Chad Henne gehabt, als die sich dann da aufgestellt haben. Um den, also erstmal war ja das Play, wo Chad Henne läuft. Ne? Das war ja
schon, sagen, das muss man ja schon dazu erzählen, die 18
Yards,
die
er
vorher per Run gemacht hat.
Der ist irgendwie unter Druck, der scrambelt zur Seite und ich denke, okay, super gemacht, jetzt werfen den bloß weg irgendwie, ne? Finden einen Receiver und auf einmal fängt er an zu laufen und ich so, was, ne? Was hat der denn vor? Und dann schafft er das auch noch fast. Ne? Also ich habe eigentlich gedacht, der hat es geschafft, ganz ich war schon am Jubeln, stand schon irgendwie quer im Wohnzimmer bei mir. Und ja, dann doch nicht. Und dann, gut, stellen sich auf zum vierten Versuch in der Shotgun. Ich so, ja, klar, ne, wer soll denn da drauf reinfallen? Tony Romo ja auch irgendwie so, ne, ja, bewegt sich bloß jetzt keiner von der Defense. Ja. Dann kam Williams dazu. Okay, jetzt ist doch ein Running Back da, ne, vielleicht versuchen sie doch was, aber ich glaube nicht dran. Und dann, ja, dann snappen die und ja, Chad Henne passt den Ball. Ich denke, sind die verrückt?
Was zur Hölle?
Genau. Und dann funktioniert das. Also was hat Andy Reid da für Eier gehabt? Mein Gott, ey. Ja. Wahnsinn. Ich bin jetzt schon wieder ganz verschwitzt und voller Adrenalin, wenn ich nur dran denke. Aber ja, Paul will mir schon auch noch was erzählen.
Ja, ich glaube, das gleiche Play oder ein sehr ähnliches haben wir auch irgendwann mal in der Key Situation mit Mahomes gelaufen.
Ja, gegen die Buccaneers in der Regular Season.
Ja, ne, also die Motion vom Running Back, das war der Tell, dass die Man-Coverage spielen und das war halt eine Man-Beater-Route am Ende des Tages. Ne? Und dadurch, dass wir die in der Coverage dann hatten, in der wir sie haben wollten, haben wir das Play gelaufen. Ne? Wenn die jetzt Zone gezeigt hätten, ist die große Frage, ob wir dann auch das Spiel so den Spielzug gelaufen hätten oder ob wir dann halt quasi die den Penalty genommen hätten. Es war ja quasi Mitte des Feldes. Da hätte jetzt für die Field Position die 5 Yards nicht wirklich wehgetan und gepantet hätten. Oder ob wir dann halt eine Option mit dem Audible oder sonst was gehabt hätten. Das ist halt die große Frage, was dann passiert wäre. Was wir so ein bisschen vergessen an Key Plays, finde ich, ist, man muss mal halt irgendwo der Defense so ein bisschen Credit geben. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Der Fumble vor der Halbzeit, wo der Ball außerhalb durch die Endzone zitscht, man kann jetzt drüber streiten, ob es ein Leading with the Helmet und ein Penalty eigentlich gewesen wäre und ob diese Regel in der NFL halt am Ende des Tages die richtige Regel ist, dass wenn der Ball aus der Endzone fliegt, dass die Defense den Ball bekommt, ist nun mal die Regel.
Ist aber ja, tatsächlich bei uns auch. Möchte ich ganz kurz einwerfen, das ist tatsächlich eine Football-Regel.
Ja, aber da herrscht ja rege Diskussion, ob das so fair wäre und alles andere. Ne?
Aber die Regel ist halt so.
Die Regel ist so. Natürlich kann man sagen, der Sorensen hat den Helmet zu Helmet getroffen und hätte einen 15-Jahr-Penalty bekommen müssen. Ja, nicht alle Penalties werden gesehen und das war nicht reviewable. Da frage ich mich aber halt auch manchmal, ne, jetzt bei so einem Play vom Defense-Spieler, ne? Da ist es ein Penalty. Wenn Running Back aber den Kopf runternimmt und wie ein Rambock in den Defender reinläuft, dann ist das halt auch irgendwie kein Leading with the Helmet. Ne?
Mal ich interessant fand, bei dem Call, in Anführungszeichen, auf dem Feld hat sich da im Prinzip keine Sau drüber aufgeregt. Das kam erst auf, quasi im Nachhinein. Nach 5 Zeitlupen kam dann der Regelexperte und sagte, ja, Moment, was ist denn da mit Helmet to Helmet? Auf dem Feld hat das keine Sau interessiert. Auch der fummelnde Spieler hat sich darüber überhaupt nicht aufgeregt. Der hat sich nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil er halt diesen Ball gefumbelt hat.
Ja, im Gamespeed ist sowas halt auch einfach schwer zu sehen, wo ist wie der Kontakt, was mit was wird wie geleadet. Aber da gibt es ja riesige Diskussion. In der zweiten Halbzeit nach der Baker Mayfield Interception vom hier Tyrann Mathieu, da hätten wir, also das ist halt so das, was mich bei den Chiefs so ein bisschen stört. Wir hatten die Möglichkeit, hier mit Killer Instinct das Spiel zuzumachen und nach der Halbzeit halt quasi da nochmal halt ne, 7 Punkte draufzulegen und dann waren es halt nicht 7 Punkte. Ne? Das hätte halt das Spiel außer Reichweite gebracht und dann als der Henny reinkam, also das ist halt so eine Sache, ich habe gesehen, die Uhr war so ein bisschen der Freund. Ne?
Ja, ja.
Für mich war halt die Challenge von den bei dem Catch vom Tyreek Hill noch so ein Key Play, dass die da ein Timeout verloren haben.
Ja.
Was jetzt einfach weil es schnell ging. Ne? Es war ja nicht so, also jeder,
der vorher von Robinson, den hätten sie challengen müssen, ne? Da haben die Chiefs dann schnell gespielt. Der wäre wahrscheinlich overturned worden, ne?
Also aber ich meine, mega Catch von Tyreek Hill, ne? Also wer dieses Spiel nicht gesehen hat, schaut es euch an, weil da war wirklich einiges Spektakuläres los.
Ja, also es gab genau einiges, was übersprungen wurde. Auch am Anfang schon, ich habe schon irgendwie zu allen gesagt, wenn der Buttkicker Extrapunkte verschießt, dann wird das Spiel nicht knapp. Das war irgendwie das ganze Jahr so. Der hat ja irgendwie schon 6 Stück versemmelt.
Ja.
Und das fing ja auch so an. Und dann genau nach dieser Mathieu-Interception, ne, dann verkickt er das Field Goal und wir stehen am Ende, ne, obwohl wir so ein mega Play gemacht haben in der Defense, irgendwie ohne alles da. Ja. Und ja, im Gegenzug schenken uns dann sogar die Browns noch einen ein. Ne? Also.
Ja, hinten raus im Spiel muss man, finde ich, auch bei der Defense sagen, die Browns haben zwar den Ball bewegt, ne, aber die haben halt immer 3 Versuche so knapp gebraucht. Ne? Es war jetzt nicht so, dass da halt irgendwo mal ein Big Play war, sondern die mussten immer wirklich drum kämpfen, das First Down irgendwie zu bekommen. Und da schafft man, irgendwann ist halt Third Down und dann geht's halt nicht mehr. Ne? Oder Fourth Down, wir schaffen es noch. Die haben halt die Browns größtenteils wirklich in Schach gehalten und haben am Ende von der Sequenz halt auch sehr gut gestoppt, ne? Bevor wir den Ball zurückbekommen haben bei dem Screen Pass, wo wir quasi einen All-Out-Blitz gecallt haben und der Clark das halt liest und wir im Spiel adjusted haben und der quasi dann zurückgeht und den Rush abbricht und den Running Back covert und der den Ball in den Boden werfen muss. Da waren schon ein paar Aktionen dabei, wo man sagen muss, das wäre vor ein paar Jahren nicht so passiert, weil da hätten wir alle Spieler in Coverage gehabt und wären wahrscheinlich mit Wilder Rush unser bester Pass-Rusher covert irgendwie ein Receiver von denen. Ne?
Ja.
Also die Zeiten gab es ja auch bei uns. Ne? Nur am Ende des Tages hat der Chad Henne natürlich eine dumme Interception geschmissen, aber er hat uns halt über die Zeit gerettet, ne? Und vielleicht im Nachgang halt auch gut, dass er in der letzten Regular-Season-Woche auch mal auf dem Platz durfte.
Vermutlich, ja.
Ja, das haben sie ihn auch gefragt nach dem Spiel, ne? Und da meinte er irgendwie, dass ihm das auf jeden Fall geholfen hat, ne? Von daher kann man das mal so andersrum sehen, wenn nämlich ein Backup dann rein muss, ne? Dann ist es vielleicht auch gut, die spielen zu lassen, wenn es nicht drauf ankommt.
Wäre
ne?
gut, mal. Wenn man sie präpariert. Das ist ja schon ewig mein Reden tatsächlich.
Ja,
ne? Also, verstehe ich nie, warum man seinen Starter teilweise bis zum Ende da durchballert in einem Spiel, wo man halt entweder schon stark gewinnt oder sogar hoch verliert. Dann,
ja.
Lass halt deinen Backup dran. Es kann ihm nur helfen. Na, das hat man, denke ich, gesehen.
Also was ich mir da auch nochmal angucken wollte, als ich Zeit hatte, da war da leider irgendwie die Coaches Cam noch nicht da im Game Pass. Der Pass soll ja auf Robinson gehen, das haben sie ja auch gesagt, ne, dass das irgendwie so geplant war. Andrew Reed hat ja auch gesagt, der nimmt es auf seine Kappe, warum auch immer er das auf seine Kappe nehmen muss, ich weiß es nicht. Aber so ist Andrew Reed halt.
Und der Head Coach.
Ja, und man erkennt irgendwie ganz am Schluss, dass Robinson auch schon rechts ist irgendwie mit Kontakt. Ne? Also ich frage mich, ob er da irgendwie hingefallen ist oder ob da irgendwie vorher vielleicht was nicht ganz koscher war oder so, dass er einfach nicht an der Stelle war, weil am Ende war es ja wie ein Punt. Also Browns-Verteidiger konnte ja einfach ne, wie ein Punt-Returner auf den Ball warten und den aus der Luft pflücken und Robinson war irgendwie 20 Meter weit weg noch irgendwie.
Ja.
Das wollte ich mir gerne nochmal näher angucken, das Play, ne? Wobei es ja Gott sei Dank auch egal ist und ja.
Ja, aber wäre ja schon mal interessant. Ja.
Johannes, als Ref, dieser Crackback-Block, der da irgendwie gefault wurde.
Ja.
Für was? Also ich bin da im Regelwerk dann nicht so firm, dass das für mich ein Crackback-Block war. Ne? Also ich habe da eher einen Cut-Block rausgesehen.
Ja.
Ich glaube, was gibt da die Regelkunde her? Weil da wollten sie ja eigentlich zu ihrem Experten rüberschalten, was mich ja sehr interessiert hätte. Und dann war ja das nächste Play die Interception, wo ich halt, wo dann keiner mehr über den Play davor gesprochen hat, was mich dann so ein bisschen verwundert hat, weil irgendwie die Kommentatoren waren ein bisschen verwundert. Ein Penalty, den ich so gefühlt auch nicht irgendwo mal gecallt gesehen habe, wo ich mir aber halt auch nicht sicher bin, was da der richtige Call halt einfach ist.
Also es gibt, oder andersrum, es ist natürlich NFL-Regelwerk immer ein bisschen anders als unseres, ne? Von dem, was ich gesehen habe, könnte es sein, dass es an den zwei folgenden Faktoren hing. Zum einen hat der Chiefs-Offense-Spieler tief geblockt und zwar zur Sideline hin. Das darf er aber nicht, wenn er quasi vor dem Spielzug nicht in der Box war. Also das habe ich halt leider nicht gesehen, wo der war. Du darfst halt dann nur noch quasi zur ursprünglichen Richtung des Balls blocken. Das hat er halt nicht getan. So, das könnte die eine Erklärung sein. Die andere könnte sein, dass ja diese Crackback-Blocks oder Blindside-Blocks seit diesem Jahr so ein bisschen anders geruled werden. Und je nachdem, also die Regel sagt, der Defender muss den Gegenspieler halt kommen sehen. Aus so einem 10-2-Radius. Und wenn der da sehr spät oder in dem falschen Winkel reingerannt ist, kann auch das der Penalty sein. Wobei mein Tipp eher der tiefe Block gegen die Ballrichtung, also gegen die ursprüngliche Ballrichtung ist. Genau weiß ich es aber auch nicht tatsächlich. Ich habe es auch versucht zu sehen, aber es ist sehr schwer zu sehen.
Weil bin ich halt wirklich, was das Regelwerk angeht, da halt irgendwie kam bei mir nur Fragezeichen auf.
Ja, den Crackback-Block habe ich, also ich hätte illegalen tiefen Block, hätte ich verstanden, wenn er das gesagt hätte. Vielleicht wollte er das auch sagen und hat nur aus Versehen Crackback-Block gesagt. Weil der Block, also zumindest nach dem, wie ich es jetzt auch in Erinnerung habe, kam der Block von vorne. Ziemlich der Defender konnte den sehen, damit wäre es schon mal eigentlich kein Crackback-Block im klassischen Sinne.
Ja,
Für mich war halt auch, für einen Illegal Cut war halt für mich halt kein anderer Spieler halt irgendwie im Kontakt. Und der war jetzt halt nicht, dass der den nach hinten rausgenommen hat oder sowas. Na, also gefühlt, weil gerade bei irgendwie Big Plays irgendwie nach außen, cutten ja schon mal gerne irgendwie Receiver oder sowas mal einen Spieler halt, ne, in Play-Richtung. Ne? Vielleicht war es, weil es nicht ganz in Play-Richtung war.
Zum Beispiel.
Aber da habe ich bis jetzt nirgendwo irgendwie was gelesen, wo wirklich definitiv spielt. Darum war das der richtige Call und darum war es der falsche und da wäre ich gerne schlauer.
Den Call haben sie tatsächlich so ein bisschen ignoriert. Ne? Also ich gucke mal hier Last Call mit dem Blandino und dem Pereira. Da sind die leider auch nicht drauf eingegangen. Der hätte mich nämlich tatsächlich auch interessiert, weil so ganz habe ich ihn auch noch nicht verstanden, diesen Call.
Ja.
Aber wie du sagst, also was ich interessant fand in dem Spiel, dass die Chiefs halt wirklich gerade in der Offense gezeigt haben, dass ihnen halt diese 3 Wochen nicht wehgetan haben. Im Gegenteil, ne, sind da eigentlich rausgekommen, haben sehr souverän ihren ersten Drive zu einem Touchdown verwandelt und haben halt den Extrapunkt verschossen. Okay. und sind dann relativ schnell 16-3 vorne gewesen halt im Prinzip. Ne? Das ging sehr, sehr schnell. Auch wenn man, glaube ich, einmal dann noch ein Field Goal nehmen musste statt einem Touchdown. Interessant fand ich, wie gesagt, diese schöne Statistik. Direkt im ersten Drive haben sie die gezeigt. Die Chiefs waren irgendwie 39 Mal in der Red Zone, haben davon 38 Mal gescored, einmal nicht. Und das eine Mal, wo sie nicht gescored haben, haben sie quasi einen Kneel-Down gemacht, weil sie das Spiel gewonnen haben. Mhm. Also das ist schon eine ziemlich geile Statistik halt als Offense. Ne?
Ja.
Was mich bei Cleveland wirklich erstaunt hat, muss ich sagen, dass die so gar nicht versucht haben, den Run zu etablieren. Das hätte ich irgendwie mehr erwartet.
Also vor allen Dingen erste Halbzeit war, glaube ich,
genau,
gar nichts. Ne?
Am genau,
Ende auch zweite Halbzeit ging es dann ein bisschen besser, aber in der ersten Halbzeit haben sie irgendwie anscheinend, wollten sie schlau sein und nicht laufen. Und,
ja, wir machen was, womit sie nicht rechnen.
Genau.
Ja, auch Kareem Hunt war immer nur bei den Third Downs auf dem Feld. Ich meine, also Nick Chubb ist kein Schlechter, ne, um Gottes Willen. Ja. Aber ich glaube, Kareem Hunt hätte da vielleicht doch nochmal eine irgendwie andere Motivation gehabt. Und die Chiefs Defense hat halt letztendlich deutlich besser ausgesehen, als ich es gedacht hätte, aber halt auch aus dem Grund, weil die Browns sehr wenig gelaufen sind am Anfang und haben halt letztendlich das gemacht, was Paul ja auch gesagt hat, man hat genug Stops innerhalb des Feldes einfach hinbekommen. Beziehungsweise eigentlich bis zu dem Drive vor der Halbzeit, wo dann der Browns-Spieler diesen Fumble hat, hat die Cleveland Offense eigentlich so gar nichts auf die Kette bekommen, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also bis auf diesen letzten Drive, gar nichts.
Ja. Ich fand nicht mal, dass der Mayfield so einen schlechten Job gemacht hat.
Nein.
Gefühlt hat der Landry irgendwie ein paar Dinger gedroppt. Ja. Der Schaff hat irgendwie was gedroppt. Ne? Und es sind halt so die Plays, die halt einfach Chain Mover sind, haben den hier und da halt einfach mal gefehlt. Ne?
Ja. Und, also diese ganzen Running Back Screens haben überhaupt nicht funktioniert zum Beispiel. Ich glaube, da hat kein einer funktioniert und das haben die mehrfach versucht.
Ja, es ist halt so ein, also das wundert mich halt manchmal in den Playoffs, dass die, mir gefällt grundsätzlich, die Browns Offense haben ja auch eine sehr gute O-Line. Das Play-Action-Spiel gefällt mir von denen, das macht auf jeden Fall sehr oft Sinn. Die sind, glaube ich, eine der wenigen Mannschaften, die relativ häufig den Quarterback gegen Wurfrichtung ausrollen lassen und das funktioniert da eigentlich auch ganz gut. Nur halt irgendwie fehlt mir halt in so einem Spiel, wo es halt um alles geht, ne? Wo es halt Win und ihr seid eine Runde weiter, ihr verliert, ihr seid raus, fehlt mir halt bei manchen Mannschaften halt einfach mal so die Kreativität, die man bringen muss, wenn halt einfach alles läuft, sondern wenn es nicht läuft, ich irgendwo einen Spielzug halt brauche, ne?
Ja.
Um die Chains zu moven, um zu scoren, um irgendwie dran zu kommen, dann kommt bei denen halt irgendwie Run-Run-Screen, ne? Oder Run-Run-Dump-Off to Kareem Hunt. Ne?
Ja,
das ist halt so der Punkt, wo die Offense irgendwie nächstes Jahr von den Browns halt irgendwie noch so ein paar Sachen verbessern muss. Ne?
Ja. Ich habe die ganze Zeit auf diesen Receiver-Pass gewartet irgendwie. Den hat in die ganze Season haben die den alle gespielt und jetzt in den Playoffs haben sie den alle vergessen.
Ja, und natürlich kann man auch too much trickery machen und Co. und zu cute werden. Aber halt, wenn man halt irgendwie hinten ist und die Basics nicht funktionieren oder jetzt nicht genügend Punkte bringen, ne, dann muss man halt einfach mal gucken, in der ersten Halbzeit oder so, was habe ich da noch, ne?
Ja.
Und das fehlt halt so Mannschaften wie den Browns, den Titans, die haben da halt einfach zu wenig ausgepackt, wo man halt einfach sagen muss, da haben die einen Spielzug gehabt, der halt, wo sie hundertprozentig drin vertrauen und dann halt irgendwie noch drankommen.
Ja.
Ja, ich meine, du hast es am Ende gesehen, ne? Also, ne, selbst Chet Henne hat improvisiert, ist gelaufen, wo kein Mensch mit rechnet.
Ja.
Ne? Und dann kam das Money Play im vierten Versuch. Also, das sind halt so Plays. Ne?
Ja, absolut.
An Baker Mayfield habe ich auch Kritiken gelesen jetzt. Die haben halt gesagt, die Browns Offense, ne, die hat immer geliefert, wenn der Druck raus war. Ne? Die lagen zurück und dann kam irgendwie das lange Ding mit dem Fumble. Ne? Und dann war irgendwie Mahomes raus. Die lagen zwar immer noch zurück, aber haben dann einen Touchdown gemacht. Ne? Und als sie dann wieder mussten am Ende, dann haben sie halt da, ich weiß, war das eigentlich ein Three and Out oder haben sie einen First Down gehabt? Ich weiß gar nicht am Schluss. Ne? Oder
ja, also auf jeden Fall in eigener Hälfte. Du konntest auf jeden Fall den vierten Versuch nicht ausspielen. War halt irgendwo an der eigenen 20 oder sowas.
Ja, es war dann wieder sehr uninspiriert und auch nicht besonders ja, mutig eigentlich auch, was sie dann überhaupt versucht haben. Ne?
Wobei
und
man ja sagen da muss dann wieder, da, was kann der Mayfield dafür? Er macht ja das Playcalling in dem Moment.
Ne? Hey, das stimmt, aber klar, es ist halt so als Quarterback. Ne?
Ja, 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 insgesamt, ne, Mayfield 23 von 37, 204 Yards, ein Touchdown, ein Interception.
Und ich glaube, da muss man einfach ganz klar sagen, der Mayfield ist, glaube ich, nicht der Quarterback, womit du viele Spiele gewinnst, wenn du deutlich mehr passt, als du läufst. Es gibt so Quarterbacks, wenn du jetzt den Allen bei Buffalo nimmst oder so, ne, die durchaus mehr passen können, wo das zum Erfolg führt. Ja. Aber der Mayfield ist für mich nicht der Quarterback, der die Spiele gewinnt, sondern ist für mich eher so der Typ, ne, Game Manager à la Alex Smith, so ein bisschen, also ne, vom Typen halt her, ne?
Ja.
Keine dummen Fehler machen, Ball bewegen, gutes Running Game, hier und da ein Play-Action-Ding mit reinbauen. Das ist für mich der Mayfield. Ne? Und dann reicht das halt einfach nicht. Mich hat es gewundert in der zweiten Halbzeit so ein bisschen bei den Chiefs, als der Henny reinkam, dass wir nicht diese ganzen Plays, die wir in der ersten Halbzeit hatten, diese quasi Serie mit Hartman in Motion und dem Tyreek Hill, wo die quasi die Arounds und Reverses halt, die ja eigentlich mit dem Speed halt gut funktionieren, dass wir die da nicht mehr gebracht haben, weil die halt auch irgendwie so ein bisschen die Last von den Schultern hätte nehmen können da. Ne? Mhm. Weil ich fand, die haben ganz gut funktioniert in dem Spiel und dann hat mich gewundert, dass die halt rausgenommen werden, weil an den Plays hat der Mahomes ja nicht den riesen Einfluss drauf, jetzt den Handoff oder so zu geben oder ein Big Play, wo man halt einfach den Playmaker den Ball hätte geben können, aber sonst halt einfach in der Offense von Hill, Kelce, Bombenspiele, Bombenspiel. Der Hartman hatte diesen einen Pass, der ja eigentlich fast wie ein Run war, wo der nur halt den Ball gepitcht bekommen hat. Dafür, dass unser zweiter Receiver und Starting Running Back raus war, kann man da, glaube ich, grundsätzlich mit der Leistung der Offense zufrieden sein, wo man noch hoffen darf. Ne?
Ja, wie gesagt, also ich glaube, wäre Mahomes nicht raus gewesen, hätten die Chiefs das sehr deutlich und entspannt gewonnen. Ne? Das ist wirklich nur so knapp geworden, weil man halt Mahomes verloren hat. Wie es aussieht, ja ein geklemmter Nerv, also gar nicht so sehr Concussion-mäßig. Tweaked Nerve war jetzt heute die...
Ja, also ich lese überall die verschiedensten Dinge darüber, ob es jetzt ein Tweaked Nerve, der ausgewirkt wurde oder es eine Concussion war. Er ist irgendwie in diesem Concussion-Protokoll ja drin.
Ja. Soll aber angeblich heute wieder trainieren, habe ich
gesagt. Ja, der hat trainiert, hat auch bisher alle Tests bestanden, ne? Und es sieht halt, ich glaube auch eher, auch anhand der Bilder, die wir da hatten, die man sehen konnte in der Zeitlupe, glaube auch eher, dass irgendwas am Hals ist und da vielleicht ein Nerv getroffen wurde. Und ja, der ist halt aufgestanden wie ein Boxer, der einen Schlag abkriegt. Der hat nicht unbedingt eine...
die Sache, die man da ja sagen muss, ist ja auch die, dass ihm ja quasi von der O-Line hochgeholfen wurde, was man ja eigentlich gerne sieht. Ne?
Ja.
Das sah dann aber halt, glaube ich, deutlich schlimmer aus, als wenn er noch einen Moment am Boden liegt und den dann halt jemand irgendwie langsam dann halt hochhilft. Mal gucken, also was die Verletzung da wirklich war. Die Chiefs kommentieren das ja eigentlich gar nicht. Die sagen, er ist im Concussion-Protokoll irgendwie drin.
Würde ich auch nicht machen, weil ne, dann
macht es
für die Bills schwieriger, sich vorzubereiten. Ich glaube fest dran, dass wir mal Mahomes sehen werden.
Ja, ich glaube, er will unbedingt spielen. Er wollte ja sogar wieder ins Spiel halt reinkommen. Hat ja auch bis auf eine Frage alle Fragen irgendwie richtig beantwortet in dem Concussion-Protokoll im Spiel irgendwie. Eine Game-Situation hat er halt irgendwie nicht, hat er irgendwas falsch gesagt. Ich persönlich glaube irgendwie, dass er irgendwie fit sein wird. Das ist jetzt ja nicht vom Hit her so gefühlt die schlimmste Concussion, was ja nicht heißt. Wir haben aber halt auch als Chiefs-Fans ja schon mal erlebt, wie ein Quarterback nach einer Concussion zurückkommt und der einfach nicht mehr derselbe ist, wenn man da an den Trent Green denkt, der einer der besseren Quarterbacks war und als er dann wieder zurückkam, irgendwie dann nicht mehr so gespielt hat, wie man das vorher in Erinnerung hatte. Aber irgendwie glaube ich bei Mahomes, dass er fit sein wird und spielen wird und dann wird das ein schönes Spiel gehen, die Bills.
Ich denke auch, ja. Noch kurz zum Abschluss, was ich interessant fand tatsächlich, als dann Henny Reim kam, hat man halt, das ist halt so Andy Reid, ne? Also man hat schon die Eier auf den Tisch gelegt und zwar schon vor diesem vierten Down. Also ich fand, der Henny kam rein, dann kam dieser lange Pass auf Kelsey und ich dachte so, wow, okay, läuft, ne? Dann haben sie immerhin noch direkt in dem Drive, wo sich Mahomes verletzt hat, ein Field Goal gemacht, das glaube ich auch sehr wichtig war tatsächlich. Ja. Also es sind diese 3 Punkte Unterschied am Ende des Tages, ne? Ja, und dann, wie gesagt, dann hatten die 2 gute Pässe und dann kam diese furchtbare Interception, die
aber auch, ne, wegen diesem Penalty halt auch eigentlich nur kam, ne? Also das war ja 50-Yard-Penalty, dadurch waren sie aus der Field-Goal-Range raus. Ich glaube, sonst hätten sie gar nicht so einen Mist gemacht, ne?
Aber ich sag mal, wenn man mal guckt, ne, Chad Henne, 6 von 8, 66 Yards. Klar, eine Interception, aber 6 von 8 ist grundsätzlich für einen Backup-Quarterback in so einem Spiel gar nicht so schlecht.
Ja.
Ja, und man muss ja noch dazu sagen, dass ja der eine Play, wo der Kelce die Option-Route verkackt hat, noch dabei war, ne, wo der eigentlich den klaren Read hatte, dann aber nicht den Ball abfeuern konnte, weil der Kelce halt in die falsche Richtung gelaufen
ist. Hat er sich ja selber geärgert dann.
Ja. Also von daher. Also deswegen gute Leistung und ne, das ist halt so beim Backup-Quarterback, man braucht halt einen, der einen in so Spielen halten kann oder halt auch mal ein Spiel gewinnt gegen jetzt nicht zwingend die Top-Mannschaft in der Regular Season, um halt in so einem Playoff-Race halt irgendwie drin zu bleiben.
Ja, auf jeden Fall solides Playoff-Debüt von Chad Henne, ne?
Ja. Nach 13 Jahren. Definitiv. Michigan-Quarterback übrigens auch. Am Ende, wie gesagt, also wenn man sich auch die Zahlen von Mahomes anguckt, 21 von 30, 255 Yards und ein Touchdown. Hätte sich Mahomes nicht verletzt, wäre es, glaube ich, niemals so knapp geworden. Auf der anderen Seite, als neutraler Fan, hätte es uns diese ganze Schlussphase einfach nicht beschert, weil dann wären die Chiefs einfach drüber gelaufen. So halt, wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es einer unserer Hörer dieses Spiel nicht geguckt hat, aber nochmal, alleine diese Nummer, das zu sehen beim 3. und 19, dass da Man-Coverage ist und für 18 Yards zu laufen und ähnlich wie du, Olli, habe ich auch schon gesagt, so, oh, First Down, krass, Spiel vorbei. Und dann war Spiel nicht vorbei, ne? Und dann holen die diesen beim 4. und 1 das Ding raus, wo auch der Romo sagt, ja, die laufen kein Play. Die lassen jetzt die Zeit runterlaufen, die laufen kein Play, niemals, ne? Und selbst als sie den Running Back dann reingeholt haben, habe ich auch nur gedacht, ja gut, der ist immer noch in der Shotgun.
Ja.
Never ever, ne?
Habe ich auch gedacht, so netter Versuch, ne? Ja, aber es wird auch nichts bringen.
Ja, vor allem wurde der Ball ja auch noch mit 5 Sekunden auf der Clock gesnappt.
Ja, genau, 9 Sekunden oder so waren noch auf der Uhr, als er dann, ne? Und so, ja, ist okay, ne? Braucht er ja nicht, ist okay. Ihr sagt jetzt noch einmal hat und dann springt keiner von der Defense und dann nimmt er das Penalty und gut ist.
Ja.
Und dann snappen die den Ball und ich fand das so schön, Tony Romo wirklich zuzuhören, der da ja mehr oder minder am Kommentatoren-Ding auch eskaliert ist. Und ich glaube, keinem, der das gesehen hat, ging es anders, weil ich bin auch da, wow, und die snappen den wirklich und der kommt auch noch an, ne? Und so, okay, wow. Mega Ende einfach. Also da die Eier zu haben von Andy Reid.
Ja, wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte jeder gesagt, was für ein Idiot, der macht den so einfach irgendwie, ne?
Ja. So bist du halt der Held des Tages.
Ja, so schnell geht das.
Ja, beim Andy Reid muss man ja sagen, dass der ja vor seinem Super Bowl-Gewinn eher als der konservative Coach genannt wurde, der halt auch immer von den Eagles-Fans als derjenige bezeichnet wurde, der im Clock-Management und Co. die Spiele versaut, ne? Und jetzt scheint er irgendwie mit Mahomes dann doch halt irgendwie und mit dem Super Bowl-Ring im Rücken dann halt doch mehr Eier zu haben als vorher.
Ne? Ja, ja. Ich glaube, er hatte doch bei den Eagles sogar so einen Clock-Consultant, ne? Der hatte, glaube ich, einen eingestellt, der sich nur ums Clock-Management kümmern sollte.
Ne? Aber was ich interessant finde, der einzige Coach, das einzige Team, das 3-mal hintereinander jetzt im Championship-Spiel steht, gibt es nur 2 Teams in der NFL-Geschichte. Das sind einmal die Philadelphia Eagles und einmal die Kansas City Chiefs.
Und beide Male Andy Reid Coach. Genau,
Head Coach jeweils Andy Reid. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache. Und wie gesagt, ich freue mich auch auf Bills Chiefs. Das ist, glaube ich, leider das späte Spiel.
Ja, leider.
Ich bin gar nicht sicher. Doch, das späte Spiel. 0:40.
Ich habe jetzt extra Urlaub eingereicht für den einen Tag.
Verstehe ich.
Ich darf einfach später anfangen zu arbeiten, das ist auch okay.
Also ich glaube, alle Fans, ob Chiefs oder neutral, wünschen sich, dass Mahomes spielen kann und fit ist, weil dann wird das, glaube ich, ein richtig geiles Spiel. Er hat ja auch noch Probleme mit seinem Fuß, das hat er ja auch in dem Spiel gehabt. Da kamen so 1-2 Pässe ein bisschen wabbelig raus, hatte ich das Gefühl. Ja. Aber ich denke, auch das ist machbar. Und dann sehen wir zum zweiten Mal dieses Jahr Chiefs gegen Bills. Das war in der Regular Season ein schönes Spiel, wenn auch relativ deutlich für die Chiefs. Ich könnte mir vorstellen, es wird ein wenig heiter umkämpft werden, dieses Spiel. Dominik, du hast bisher geschwiegen. Möchtest du noch irgendetwas zu ergänzen, was wir noch nicht genannt haben?
Nee, das war absolut traumhaft und ausführlich. Da habe ich nichts mehr zu
sagen. Gut, ihr Lieben, dann, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hätte ich gern von euch allen noch euren Pick für den Super Bowl. Also nicht den Gewinner, von mir aus auch, wenn ihr möchtet, aber wenigstens das Matchup, was uns erwartet. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Mahomes spielt für die Chiefs.
Ja, würde ich sagen, Chiefs gegen Green Bay.
Okay, Olli?
Würde ich auch sagen, einfach weil es auch mein Traum Super Bowl ist, ne, so das Rematch von Super Bowl 1, das wäre schon geil, auf jeden Fall.
Ja, Paul?
Ja, sehe ich ähnlich. Ne? Also ich sehe nicht, wie Tampa Bay gegen Green Bay gewinnt. Und als Chiefs-Fan muss man für die Chiefs sein. Und dann wird es für den Super Bowl reichen. Ne?
Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Auch mein Tipp ist, unter der Voraussetzung, dass Mahomes spielt, Chiefs-Packers. Sollte Mahomes nicht spielen, muss ich leider sagen, würde ich auf die Bills tippen. was es auf jeden Fall wird, so viel kann man schon mal sagen im Super Bowl, es wird ein Generationenduell auf Quarterback, denn egal ob Mahomes oder Allen, es ist auf jeden Fall ein junger Quarterback gegen einen etwas älteren Quarterback auf der NFC-Seite. Das wird sicherlich interessant. Und für die Bills im Übrigen, nur mal so als Randnotiz, die Bills haben die Möglichkeit, ja wenn sie in den Super Bowl kommen, das wäre im Raymond James Stadium. Und wer sich ein bisschen in NFL-Geschichte auskennt, weiß, das letzte Mal oder das erste Mal, als die Bills im Super Bowl standen, war das gegen die Giants im Raymond James Stadium und haben es verloren, weil der Kicker, mal wieder ein Kicker, das Field Goal am Ende verschossen hat. Das so viel zu der Geschichte. Aber da wir ja alle von Chiefs ausgehen, brauchen die Bills sich darüber keine Gedanken machen.
Ist übrigens auch ein lustiger Fakt. Irgendwie alle 27 Jahre spielen die Bills gegen die Chiefs im Championship Game.
Auch stimmt.
Ja, also es war vor 27 und vor 54 Jahren auch das AFC Championship Game.
Okay. Gut, ihr Lieben, dann sage ich hier mal an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt. Bedanke mich für eure Picks, für eure Predictions. Hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder, denn so alleine ist im Lockdown doch alles ziemlich langweilig.
Ja, das stimmt.
Und sage euch, wie allen Zuhörern, das, was ich immer sage, bleibt um Gottes Willen gesund. Das ist das Wichtigste in diesen Zeiten. Und dann schauen wir mal, wie uns der ganze Spaß hier weiterverfolgt. Das war Center Talks für heute. Vielen lieben Dank. Schönen Abend noch.